Dann mussten die mich über einen Lautsprecher ausrufen, weil ich war im benachbarten Maisfeld und habe da Verstecken gespielt. Und ja, wenn man so mit weißen Reitsachen dann, also meine Mutter war sehr amüsiert dann, die hat sich sehr gefreut.
Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von BEMER. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
Hallo Ina.
Hallo Lynn.
Willkommen zurück zu unserer 8. Folge Pferdemenschen.
Ja, jetzt schon 8. Folge, klasse. Und du warst wieder unterwegs, Lynn. Du bist Richtung Bremen gefahren.
Genau, für mich ging es Richtung Bremen, mal wieder in den Norden. Ich war bei Familie Forkart.
Wird Zeit, dass wir mal den Süden bald mal bearbeiten, ne? Dachte ich mir gerade
so. Ja, ich denke auch.
Aber Familie Forkart ist natürlich total spannend.
Ja, also Familie Forkart, bestehend aus den beiden Brüdern Marten und Hergen Forkart, die auch mit ihrer gesamten Familie und Kindern auf dem Hof leben. Und ich habe auch mit den Eltern der beiden gesprochen, die den Hof gegründet haben und die auch immer noch auf dem Hof leben und sich nicht so richtig in, naja, sagen wir, Rente schicken lassen.
Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal rein.
Ganz genau.
Total spannend.
Hallo Hergen Forkart, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Gut, fangen wir gleich mal an. Vielleicht beschreiben Sie einmal kurz Ihre Familie und den Betrieb.
Begonnen haben wir mit 30 Pferden. Heute haben wir knapp, wenn ich alle Pferde zusammenzähle mit Fohlen und so, haben wir über 50 Pferde hier. Wir züchten Pferde, wir bilden Pferde aus, wir stellen sie auf Turnieren vor und teils werden sie auch veräußert. Nebenher haben wir dann ein zweites Standbein, das ist unser Pensionsbetrieb. Und das dritte ist, dass wir eben auch Lehrbetrieb sind. Das heißt, wir bilden Lehrlinge im Bereich Zucht und Haltung, Service und Schwerpunkt Reiten aus. Wie gesagt, aufgebaut wurde das von meinen Eltern. Die haben es gegründet und seit einigen Jahren führen es mein Bruder Marten und meine Wenigkeit zusammen. Nebenbei haben wir noch etwas Landwirtschaft. Wir betreiben hier ca. 35 Hektar Land, machen Heu und Stroh selbst. Und
wer hat hier welchen Aufgabenbereich? Wie würden Sie das?
Also der genaue Aufgabenbereich ist halt so, dass Marten und ich überwiegend reiten und uns um die Pferde kümmern. Mein Vater mit knapp 80 kümmert sich um die Stuten und um die Weidehaltung. Und meine Schwägerin Inga kümmert sich so ein bisschen um die Nachwuchsreiterei hier und auch um die Betreuung der Zuchtstuten. Und meine Frau Esther, die war letztendlich ja auch immer im Sport mit aktiv, hatte ja letztes Jahr leider ein nicht so schönes Ereignis, hatte einen schweren Reitunfall, war dadurch eben halt auch so ein bisschen gehandicapt, ist jetzt aber wieder gut genesen und reitet zu Hause auch schon wieder. Und wenn sie wieder fit ist, dann denke ich, wird sie auch wieder uns damit unterstützen.
Und Sie kennen es ja nicht anders. Sie sind ja so aufgewachsen. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? War das immer, also Sie sind wahrscheinlich immer im Stall gewesen, oder?
Ja, also ich hatte, oder kann ich glaube ich auch im Namen meiner beiden Brüder sagen, wir sind ja zu dritt. Das wissen vielleicht viele nicht. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit, also unsere Eltern haben sich wirklich sehr viel Zeit, trotz der anstrengenden Arbeit hier im Pferdebetrieb, doch sehr viel Zeit genommen. Ich habe das früher immer als kleiner Junge beobachtet, wenn hier in Bremen oder wo auch immer ein größeres Reitturnier war, wo mein Vater dann auch mal hingefahren ist und geritten ist, und wenn denn da die ganzen großen Reiter auch waren, so, das hat mich immer fasziniert, dass die so toll reiten konnten. Und und ich habe klein angefangen mit Ponys.
Das wissen Sie noch, wann das ungefähr gewesen ist, wann Sie das erste Mal...
Mein erstes Turnier habe ich 1980 in Ritterhude geritten. Das Pony hieß Mohrchen. Das war Reiterwettbewerb. Und dann hatten wir noch ein G-Pony. Das habe ich schon E-Spring da geritten. Aber das war nicht mit den heutigen Turnieren oder Jugendprüfungen zu vergleichen. Da ritten viele noch Reiterwettbewerb ohne Sattel, weil viele gar keinen Sattel hatten oder weil die Ponys auch so proportionell gar nicht so gebaut waren, dass für die einen Sattel gab. Das war alles viel lockerer und ich will auch sagen, fast etwas schöner sogar. Also,
ja. Ja, und wie sind Sie dann, also wie ging dann die sportliche Karriere für Sie weiter? Also es kam nach dem ersten Pony.
Ja, dann weiß ich noch, dass wir ein befreundetes Ehepaar hatten. Die hatten zur Silberhochzeit mal einen Fohlen geschenkt bekommen. Das war dann mein erstes Jugendpferd. Das war eine Fuchsstute und die war sehr temperamentvoll. Das war Genova und da habe ich dann meine ersten A-Springen mitgeritten und L-Springen und M-Springen nachher noch geritten, sogar S. Und die habe ich glaube, sogar dreimal deutsche Jugendmeisterschaften geritten. Ja, so ging die Karriere dann so ein bisschen weiter. Und dann merkte ich schon so ein bisschen, dass ich das beruflich mal weitermachen möchte. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich habe zu Hause hier einen Lehrvertrag gehabt, weil mein Vater eben Lehrmeister war. Und wir haben dann aber die Lehre so ein bisschen gesplittet. Ich konnte dann mal ein Jahr zu Paul Schockemöhle. Von da aus konnte ich dann nochmal in einen anderen Betrieb zu Carsten Huck,
ja,
nach Holstein. Das war auch sehr interessant. Und zu guter Letzt bin ich dann nochmal zu Klaus-Martin Rath in Dressurstall gegangen. Mhm. Dann bin ich von da aus nach Hause gekommen, habe mich im Grunde genommen auf unserer eigenen Anlage schon so ein bisschen selbstständig gemacht. Habe dann auch nochmal an deutschen Meisterschaften für junge Reiter und so teilgenommen. Für den vorderen Platz hat es bei mir leider nie ganz gereicht, weil vielleicht das Material auch nicht gut genug war. Wir haben ja auch Pferde geritten, die andere vielleicht nicht so gerne reiten wollten. Oder wir haben auch ja früher angefangen mit den Pferden, die woanders nicht so gut ging, und so sind wir ja gestartet. So, und dann wurde das irgendwie auch immer ein bisschen professioneller, dann habe ich auch viele neue Leute kennengelernt, die mich auch dann ein bisschen so unterstützt haben, und dann wurden die Pferde auch besser, dann weiß ich noch so, dann habe ich auch noch mal in Hamburg mein erstes Derby mal geritten, und wenig später habe ich dann auch die ersten S-Springen gewonnen, dann habe ich goldenes Reitabzeichen erhalten, so. Aber es hat mir dann irgendwo auch Spaß gemacht, aber trotzdem wollte ich auch irgendwo Ausbilder werden. Und dann habe ich 2002 habe ich meine Pferdewirtschaftsmeisterprüfung abgelegt. Dann ging es eigentlich stetig, muss ich sagen, bergauf. Ja, das wurde dann so, dass ich auch international immer mehr reiten durfte auch. So, ja, und dann hatte ich mein bestes Pferd in der Zeit bekommen, das war Elton John. Mhm. Und da ist, glaube ich, dann eine richtige Partnerschaft entstanden, so dass ich auch im Grunde genommen eigentlich auf allen Turnieren, bis auf Aachen. Aachen habe ich es nie hingekriegt oder auch nie, da habe ich mich nie für qualifizieren können. War auch zu dem Zeitpunkt so nicht gar nicht so leicht, weil wir haben ja heute auch eine richtig gute Dichte im Sport, aber damals da ritten ja wirklich, da waren Ludger Baerbaum noch richtig und Frankes Lothar, Hugo Simon, die Wittekers.
Die Legenden.
Ja, die waren da alle noch wirklich noch mehr aktiv als heute. Ich hatte natürlich nur ein oder zwei Pferde, aber und musste mich oft qualifizieren, und andere hatten vielleicht 5 oder 6 und hatten eben mehr Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Aber am Ende war das gut. Es hat auch viel Spaß gemacht. Heute ist das für mich nicht mehr so entscheidend. Heute zählen für mich andere Dinge. Heute ist das Wichtigste, dass die Familie gesund ist und dass unser Betrieb gut läuft. Und ja.
Was würden Sie sagen, was ist der erfolgreichste Moment gewesen? Also jetzt persönlich, nicht objektiv betrachtet, der größte Erfolg, der auf dem Papier am meisten Prestige hat oder am meisten Geld gebracht hat, sondern ein persönlicher Erfolg, an den Sie sich für immer erinnern werden.
Das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil ich habe auch schon, wenn ich einmal nochmal zurückschweifen darf, ich habe auch schon Schicksalsschläge in meinem Leben gehabt. Ich habe eines meiner Kinder mal durch einen Unfall tödlich verloren. So, deswegen ist mein Leben auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders als bei vielen, aber wenn ich überlege, so, ja, großes Glück war, dass ich nochmal oder meine zweite Frau kennengelernt habe und mit der nochmal zwei tolle, dass mir da nochmal zwei tolle Kinder geschenkt worden sind. Mhm. Und für mich ist, glaube ich, das Allergrößte und Wichtigste ist, dass es, ich habe, wie gesagt, ja auch noch eine Tochter aus erster Ehe, die ist auch bei uns, dass wir uns alle so gut verstehen und aufeinander aufpassen und miteinander glücklich sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für mich und auch für das, ja, ich glaube, das kann man nicht mit irgendwelchen Schleifen oder Erfolgen, die man...
Genau, es ist kein sportlicher Erfolg, Sie die größte Rolle...
Und so groß waren meine Erfolge, wenn ich das mal im Vergleich zu anderen sehe, ja auch nicht. Ich habe das, ich habe überall mal dran teilgenommen, habe auch hier und da Springen gewonnen und auch tolle Platzierungen gehabt. Aber das Wichtigste war trotzdem immer, dass die Familie und so, dass die Kinder, meine Frau und dass wir ein Ganzes sind irgendwo. Mhm. Das war für mich ist eigentlich immer das Wichtigste. So.
Ja. Sie sagten das vorhin ja auch, der Unfall Ihrer Frau im letzten Jahr, das hat wahrscheinlich auch nochmal den Blick geändert.
Ich sehe, das Leben hat sich verändert seitdem. Auch jetzt nochmal, das war von dem Tag an war das anders. Wir hatten ja auch ganz andere Pläne noch gehabt, meine Frau und ich. Sie hatte ein sehr gutes Pferd zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch ein paar gute Pferde, habe ich heute auch noch, aber wir wollten da und da nochmal hin. Und es war aber von dem Tag, das war sie war auf einmal nicht mehr da. Sie war ja fast 4,5 Monate von zu Hause weg dann. Mhm. Ich hatte zwei kleine Kinder, habe natürlich tolle Unterstützung gekriegt von meiner Familienseite, aber auch von der Seite meiner Frau, meine Nichte hat sehr viel für uns getan, hat sich Studium freigenommen, eine Auszeit genommen, hat sich um die kleinen Kinder gekümmert. Meine Schwiegermutter war teils hier. Meine Mutter hat Mittag gemacht und hat die Kinder abends auch noch mal ins Bett gebracht, wenn ich mal einen Termin hatte. Und ich habe gar keine Turniere mehr erstmal geritten, weil das war auch nicht so entscheidend.
Das war nicht wichtig dann in dem Moment.
Und das, muss ich auch sagen, haben meine Besitzer oder auch meine Mäzenen auch so, die haben total das unterstützt und haben gesagt, das ist jetzt nicht das Entscheidende. So, und
wäre auch sehr traurig, wenn es anders gewesen wäre.
Konnte mich da auch total auf meinen, wie gesagt, konnte mich auch total da auf meinen Bruder Martin verlassen. Der hat unheimlich viel von mir übernommen. Und bis heute ist es letztendlich jetzt so etwas lockerer wieder. Aber trotzdem, ist das Leben doch ein bisschen anders.
Die Prioritäten verschieben sich dadurch wahrscheinlich dann doch.
Also ich habe auch nicht mehr so viel Lust, heute morgens um 5 zum Turnier zu fahren, weil das habe ich jahrelang gemacht und das will ich auch gerne weitermachen, aber nicht mehr um jeden Preis. Und wenn ich heute die Wahl hätte, dann würde ich vielleicht auch einiges nochmal ein bisschen verändern. So.
Und jetzt waren wir gerade, wir kommen auch wieder zu den schönen Sachen, aber wir waren jetzt gerade bei den, ich sag mal, Schicksalsschlägen. Es gab ja auch noch 2006 diesen Unfall mit Elton John und einem anderen Pferd. Mhm. Da könnten wir auch noch mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es nicht alle so im Kopf, was damals passiert ist. Sie hatten, waren auf dem Rückweg von einem Turnier und der Transporter fing Feuer, oder?
Ja. Ja, das ist ja auch schon jetzt eine Weile her. Wir waren in Emlohe, ist eigentlich so mein Lieblingsturnier. Und ich hatte zwei junge Pferde mit. Das war einmal Jem Twist und Elton John. Und wir waren guter Dinge, weil es war auch erfolgreich da. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ich vergesse das nie, es war ein sehr heißer Tag, wir hatten glaube ich so 35 Grad. Und der LKW stand, wie viele LKWs sehe, eben auch in der prallen Nachmittagssonne da auf dem Turnierplatz. Naja, und gut, dann will man auch nach Hause, macht die Klappen zu, kontrolliert noch einmal, Pferde alle angebunden sind und fährt dann los. So. Ja. Und wie gesagt, weil es auch sehr erfolgreich war, haben wir auch ein bisschen gar nicht mehr so an das Fahren gedacht, sondern wollten einfach schnell nach Hause. So. Und dann bin ich in Schiffdorf auf die Autobahn gefahren und Radio ganz normal an und an nichts gedacht. Und so nach 4-5 Kilometern überholen mich mehrere Fahrzeuge und versuchen mich auszubremsen. Habe ich auch schon so überlegt, was wollen die denn von mir? Ich meine, ich halte mich hier an die Geschwindigkeit und mein Auto ist in Schuss, da gehen die Blinker und Platten habe ich auch nicht. So, na jedenfalls wurde dieses Ausbremsen immer akuter und jedenfalls bin ich dann rechts an Pannenstreifen rangefahren und da kam sofort ein anderer Passant zu mir her. Die Autobahn war hinter mir schon im Grunde genommen dann abgesperrt durch viele andere ruhig fahrende Fahrzeuge. Mhm. Und da sah ich schon oben aus dem LKW, aus den Lüftungsschachten, das schwarze Rauchschwaden emporstiegen. So.
Schock.
Und ja, da war ich schon geschockt, weil man weiß dann gar nicht, man denkt immer, ja, wenn es brennt, dann gehst du eben hin, holst dir den Feuerlöscher und dann guckst du, dass du deine Familie rettest und so. Aber ich war an dem Tag eben alleine und bin dann ja auch ein bisschen vielleicht nicht direkt überfordert gewesen, weil ich wusste gar nicht erstmal, wo der Feuerlöscher war und der hat auch da gar nichts mehr gebracht. Naja, dann musste ich entscheiden, die Pferde mussten ja irgendwie vom Wagen, habe ich die Türen aufgerissen. Und dadurch kriegte der Wagen natürlich dann noch mehr Sauerstoff und das Feuer entfachte immer mehr. Und Jem Twist, der stand so ein bisschen mehr an der Tür. Ich hatte so einen LKW, der hatte zwei seitliche Rampen. Die Rampen habe ich auch gar nicht mehr rausgezogen. Die waren unterm Aufbau. Sondern ich habe eigentlich nur noch die Flügeltüren aufgemacht und den Jem Twist, den konnte ich wirklich gut befreien. Und der ist dann rausgesprungen aus dem Wagen. Und Elton, der stand im hinteren Bereich. Und an den kam ich im Grunde genommen gar nicht mehr richtig ran, weil das Vorderpferd im Grunde genommen komplett in den Flammen stand. Also sprich Hals und Kopf. Und der war so stark fixiert, dass ich im Grunde genommen gar nicht mehr richtig rankam. Und dann habe ich ihn aber am Schweif irgendwie gepackt und habe ihn einfach Richtung Rampe sozusagen rausgezogen. Man entwickelt dann ja auch irgendwo wirklich viel Kräfte, die man vielleicht
durch
sonst
das Adrenalin
und
so, ne?
Und habe ihn einfach mit den mit den Hinterbeinen im Grunde genommen aus dem LKW rausgezogen, so dass er vorne noch im LKW stand und die Hinterbeine aber im Grunde genommen auf dem Asphalt schon waren.
Ja.
So. Und dadurch hat er selbst auch gemerkt, so komme ich ja hier gar nicht raus. Ich muss selbst, so, und hat er sich nachher losgerissen und hat sich befreit. Und das war auch noch gerade
in letzter Minute,
weil danach war das Auto eigentlich nicht mehr als Fahrzeug zu erkennen. Und die Feuerwehr kam dann auch und hat mich dann da weggeholt. Wir hatten noch einen vierbeinigen Freund da mit an Bord. Der hat es leider nicht geschafft, einen Hund, weil an den kam ich auch nicht mehr ran. Und danach war es natürlich so, dass dann Bekannter von uns auf der Autobahn war, hat dann beide Pferde noch eingesammelt und hat die gleich in die Klinik gefahren.
Da hätte ja auch im Anschluss auf der Autobahn noch also eine Folgekatastrophe passieren
ja,
können,
aber sage das ich muss ich mal. Ganz ehrlich sagen, die Passanten oder die anderen Leute waren auch keine Gaffer, sondern die haben sofort hinter mir dicht gemacht. Also, dass keiner mehr vorbeifahren konnte und ja, wenig später war dann Feuerwehr, Polizei da und dann hat das ja auch alles ein glückliches Ende nachher bekommen, ne? Ja. Gefunden. Mhm.
Und die Geschichte, also wie Sie hatten es ja schon gesagt, Ihre Frau ist auf dem Weg der Besserung, reitet hier zu Hause schon wieder, also es hätte auch ja alles ganz anders ausgehen können und auch die Geschichte mit den Pferden hat sich ja dann letztlich doch zum Guten gewandt. Also ja. Elton John ist ja danach zu einem ihrer Top-Pferde geworden eigentlich,
ja,
oder?
Das ist eigentlich heute nach wie vor noch mein Top-Pferd, wenn man mal die Erfolge sieht und wo ich mit dem überall war und was für Platzierungen der oder mit welchen Platzierungen ich mit ihm zusammen erreicht habe oder so. So ein Pferd habe ich nie wieder gekriegt.
Der muss ja auch so einen Ausnahmecharakter haben, der nach gehabt. So einem ja. Trauma ja. sich so ja. zu fangen ja. und dann wieder
ja. Ja. Ja.
Also nee, das überhaupt wieder auf dem Anhänger oder auf dem Transporter zu gehen, das ist ja
das
wahrscheinlich schon nicht selbstverständlich.
Der hat einen unheimlichen Willen und der hat einen unheimlich tollen Charakter. Der ist ja heute auch noch fit. Der läuft ja seit mehreren Jahren. 2017 habe ich ihn ja mal aus dem Sport verabschiedet. Er war auch topfit noch. Und er ist heute immer noch bei uns hier und ist nach wie vor fit. Und ich glaube einfach auch, ich hätte ihn danach noch ein paar Mal verkaufen können für richtig viel Geld auch. Die Besitzerin hat dann aber gesagt, das machen wir nicht, weil der hat damals so viel kämpfen müssen und der soll es weiterhin gut haben. Der hat sicherlich woanders auch gut gekriegt, aber dafür bin ich auch nochmal dankbar, dass sie das Pferd nicht verkauft hat und dass er heute noch seinen Lebensabend bei uns genießen kann. Und war schon ein Ausnahmepferd.
Ja.
Hat man vielleicht nicht jeden Tag.
Und haben Sie irgendwann mal daran gedacht, das an den Nagel zu hängen alles? Ich sag mal, sich irgendwie umzuorientieren, was anderes zu machen, ein ruhigeres nee, Leben vielleicht?
Ich
oder
kann
so?
Ja, ich kann ja letztendlich nichts anderes. Nein, aufzuhören habe ich nie dran gedacht. Das ist so, jetzt bin ich, noch bin ich 47, bin 48. Ich will es nicht mehr ewig machen. Das habe ich mir geschworen, weil der Sport sich auch derartig verändert von Jahr zu Jahr. Das heißt nicht, dass wir da nicht mehr mitmachen können. Aber es ist einfach heute auch eine Sache, die wesentlich kostspieliger ist als vor ein paar Jahren noch. Wir haben auch sicherlich Möglichkeiten, da mitzumachen, aber ich sehe da nicht so den Sinn mehr drin. Mhm. Wie gesagt, was ich gerne machen möchte weiterhin, ist Pferde züchten, Pferde selber ausbilden bis 7-8-jährig oder vielleicht auch ein bisschen früher und dann will ich die veräußern. Das ist eigentlich so.
Also mehr so auf die Nachwuchspferde.
Genau. Und mit diesen jungen Pferden wird man sicherlich auch nochmal hier und da ein besseres Turnier wieder reiten und dann auch mal wieder sagen, oh, den behalte ich doch nochmal ein bisschen. Und aber dass ich so bin wie vor ein paar Jahren, dass ich losfahre und mir welche aussuche und den muss ich aber jetzt haben und auch wenn er erst 5 ist und so, das mache ich nicht mehr. Da. Und jedes Wochenende, das will ich auch nicht mehr.
Ja. Okay. Dann noch einmal wieder ein bisschen den größeren Rahmen. Sie betreiben die Anlage hier mit Ihrem Bruder. Sie haben es vorhin schon gesagt, gleichberechtigte Partner. Wie funktioniert das so?
Ja, das funktioniert eigentlich gut. Eigentlich ist jetzt, hört sich nicht so schön an. Nein, es funktioniert sehr gut. Wir haben beide das gleiche Ziel. Wir wollen beide möglichst viel aus diesem Betrieb herausholen. Wir wollen beide auch für die Sache arbeiten und wir sind auch beide so erzogen, dass wenn wir merken, dass es mal mit dem großen Sprung nicht klappt, dass wir dann einfach auch ruhig bleiben und das aussitzen und auch abwarten können. Mhm. Ich bin natürlich derjenige, der ein bisschen älter ist und das vielleicht auch schon ein bisschen länger macht. Das ist für ihn manchmal vielleicht auch nicht so einfach, denn oft ist es so, ja, viele kommen und sagen, wir wollen mal eben mit Hergen sprechen oder wir wollen mal eben mit deinem Bruder sprechen. Und das ist für ihn sicherlich auch nicht immer so ganz einfach. Und
weil die Außenwirkung, so ist das.
Bin ja länger im Geschäft, so, ja. Aber er hat auch seine Fähigkeiten. Wenn ich jetzt ein bisschen weniger Turniere reite oder vielleicht mich so ein ganz kleines bisschen zurückziehe, dann heißt es aber nicht, dass er auch sich zurückziehen soll, sondern dann will ich ihn auch ein bisschen unterstützen. So, dass er dann vielleicht nochmal das ein oder andere junge Pferd dann kriegt, weil er hat vielleicht auch noch einfach ein bisschen mehr Feuer so und sagt, ich will da nochmal hin und will da nochmal hin. Und wenn es einer macht, ist es vielleicht einfacher, als wenn zwei wollen. Ne?
Ich wollte sagen, dann ist vielleicht auch die Rivalität, wenn da ein gutes, junges Pferd in den Stall kommt, genau. Und dann nicht erst darum gestritten werden muss,
und,
sozusagen.
Und was ich ihm immer hoch anrechne, er hat immer auch ein bisschen zurückgestanden, weil er gesagt hat, du bist jetzt in dem Alter, wo du das noch machen kannst oder machen musst und machen sollst. So, und hat mich dann auch immer ein bisschen unterstützt und hat auch gesagt, komm her, das Pferd passt im Moment vielleicht besser zu dir, weil du brauchst den eher, als ich den brauche. Und so, und da haben wir uns eigentlich immer sehr gut ausgetauscht. Und jetzt will ich ihm irgendwo auch mal ein bisschen was zurückgeben in der Situation und will ihn mal so ein bisschen auch weiter unterstützen. Und das...
Na gut. Dann die letzte abschließende Frage. Was würden Sie sagen, was macht Ihre Familie aus?
Der Zusammenhalt und das aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist ja auch nicht so einfach. Wir leben mit drei Familien hier, also meine Eltern, mein Bruder und ich mit unseren Familien auf diesem Betrieb. Da gibt es auch immer mal Berührungspunkte. Aber trotzdem gewähren wir hier jedem sein Leben. Und jeder hat sein Reich und sein Zuhause hier. Und ich glaube, was hier ganz wichtig ist, dass die Toleranz und das Miteinander einfach Rücksicht nehmen und aufeinander aufpassen. So, glaube, das zeichnet uns als Familie aus, sodass wir wissen, wann wir zu einem hingehen können und wir wissen auch, wann wir da mal nicht hingehen sollen. So. Und ich glaube, das klappt hier ganz gut. Klar haben wir auch mal sicherlich auch mal unterschiedliche Meinungen. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber trotzdem sind wir eine Einheit, die nicht überall so funktioniert, aber hier ist es eben halt doch so, dass wir aufeinander aufpassen und miteinander kämpfen und auch füreinander da sind.
Mhm. So. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und
sehr gern. Sehr gern.
Die ausführlichen Antworten. Danke.
Ja, bitte.
Und jetzt Promotipp.
Diese Folge wurde auch mit Unterstützung von BEMA produziert. BEMA, ihr kennt es ja sicherlich alle, wenn ihr auf Turnieren unterwegs seid oder auch wenn ihr mal Pferdefernsehen guckt. An den Banden steht es da ganz oft. Und ich habe auch schon ganz viele im Stall gesehen, die tatsächlich BEMAN. Das ist ja mittlerweile ein richtig fester Begriff geworden. Ne?
Ja, so ein geflügeltes Wort.
Ja. Und ich habe mich gefragt, was machen die denn da? Da liegt jetzt so eine Decke auf dem Pferd und das Pferd steht da und die Unterlippe hängt runter und es sabbert so ein bisschen. Aber ich glaube, dafür ist es natürlich auch da, denn diese BEMA-Decken und auch die Gamaschen sorgen für eine Verbesserung der Mikrozirkulation in den Gefäßen und sie fördern die Regeneration und auch die Entspannung und sie erhöhen auch dadurch die Leistungsfähigkeit des Pferdes und es dient auch der Prävention zur Infektabwehr und unterstützt das Immunsystem. Also das kann richtig was.
Ja, ich habe das selbst mal erlebt. Wir hatten vom Reitsportmagazin einen Stand bei den Löwen Classics und nebendran war direkt ein BEMA-Stand und da hatten die
zusätzlich zu diesem Horse-Set auch die Humanprodukte. Es gibt es ja auch für Menschen, so eine Matte. Und die Reiter kamen dann in den Pausen zwischen den Prüfungen und haben sich auf diese Matte gelegt, um sich nochmal ein bisschen ja, zu regenerieren, vorzubereiten. Und ja, das ist auch ganz spannend. Also es ist ein anderes Produkt. Also man darf sich nicht einfach auf die Pferdedecke drauflegen und hat dann den Effekt. Das sind unterschiedliche Intensitäten. Aber ja, also die Reiter scheinen das nicht nur für ihre Pferde zu schätzen, sondern auch für sich selber ganz gerne zu nutzen.
Ja, das stimmt. Ich habe es von vielen auch gehört, dass die das Humanprodukt im Bett zum Beispiel liegen haben, ne? Also ja, total genau. Chillig. Aber dieses Bema Horset, das besteht ja aus einer Decke und zwei Gamaschen, die man entweder vorne oder auch hinten oder auch gern diagonal anbringen kann. Es gibt drei Programme mit unterschiedlichen Zeitstufen und eben auch diesen unterschiedlichen Intensitäten. Und ich habe das tatsächlich mal erlebt bei einem Pferd. Das war eine ältere Stute, die ist ihr Leben lang auch im Hochleistungssport gelaufen. Und die war so ein bisschen abgemagert und ja, einfach ein bisschen ja schlaff. Und die hat sich dadurch richtig gut erholt. Die war maximal entspannt, ja, stand auf der Stallgasse und man merkte richtig, wie sie es genossen hatte. Und oh, ich dachte auch, das will ich auch.
Hallo Esther Forkert, vielen Dank für Ihre Zeit. Also, Sie können ja mal ein bisschen erzählen, was haben Sie vorher gemacht, wie haben Sie, sind Sie zum Reiten gekommen und wie sind Sie dann Teil dieser Familie geworden?
Ja. Also genau, ich habe das Reiten gelernt auf Shetland-Ponys. Also wir haben halt, meine Mutter hatte eine Shetland-Pony-Zucht. Mhm. Ja, also die, damit bin ich halt auch groß geworden mit den Ponys. Das war natürlich auch für Kinder ein Traum.
Ja.
Und ein Shetland-Pony hat natürlich einen Wahnsinnscharakter und eigenen Willen. Also wenn man schafft, sich auf den durchzusetzen, dann hat man es, glaube ich, später mit den klassischen Reitpferden wesentlich einfacher. Das war halt mein großes Glück, dass mir das so ein bisschen so früh an die Seite gelegt wurde.
Ja.
Und genau, wir hatten dann auch ganz tolle deutsche Reitponys, hatten wir auch aus eigener Zucht. Und mit denen bin ich dann ja recht früh auch sportlich unterwegs gewesen. Bin dann wirklich von Materialprüfung mit meinen zwei Ponys bin ich bis Bundeskader Vielseitigkeit gekommen. Genau. Genau. Also die wären, glaube ich, mit mir durchs Feuer gesprungen. Die haben alles für mich gemacht.
Und also ja. Die Frage, ob Sie schon wussten, worauf Sie sich einlassen, die kann ich mir dann wahrscheinlich sparen, weil wenn Sie so aufgewachsen sind, dann wussten Sie auch, was Sie hier als Teil dieser Familie wahrscheinlich erwartet.
Ja, absolut. Ja. Also da, genau. Also.
Ja. Und wie würden Sie so die Familie Forkert beschreiben?
Ja, es ist auch eine großartige Großfamilie, also wo wirklich auch alle zusammenhalten und ja, jeder für jeden irgendwie da ist. Also das habe ich jetzt natürlich auch nochmal ganz besonders spüren dürfen, jetzt nach meinem Unfall im letzten Jahr. Deswegen, also ich wäre niemals so weit in der Genesung vorangeschritten, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht solche großartigen Rahmenbedingungen hätte. Also aus meiner Familie habe ich natürlich ganz viel Unterstützung bekommen und aus der Familie Forkert, aus allen Kreisen natürlich auch großartig, ja. Genau. Ja. Wenn einem da dann so der Rücken freigehalten wird und ja.
Genau, Sie sagten gerade schon, Sie hatten letztes Jahr den Unfall. Wollen Sie einmal kurz erklären, was passiert ist für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben?
Genau, ich hatte letztes Jahr einen schweren Reitunfall. Es war bei den Bremer Meisterschaften hier um die Ecke in Schwanewede. Und das war mit einem jüngeren Pferd, mit dem hatte ich das vorangegangene Springen sogar schon gewonnen. Das war in einem M-Springen, was halt sehr unglücklich war. An dem Tag, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien. Und es war halt in einer zweifachen Kombination, wo man normalerweise zwei Galoppsprünge zu machen hat. Dadurch, dass die Sonne sehr, sehr tief stand, hat der Sprung einen Schatten nach vorne geworfen. Und die Kombination war sehr, wie eine zweifache Kombination, immer so ein bisschen, ist immer ein bisschen enger gebaut. Und durch den Schatten hat das Pferd das Hindernis nicht richtig taxieren können.
Ja.
Ist dann einfach abgesprungen, wo es den Schatten
vermutet. Also nicht übers Hindernis, sondern genau, eher über den Schatten.
Dann, genau. Ja. und ist dann halt schon nach einem Galoppsprung abgesprungen und hat den Sprung dann zwischen die Beine bekommen.
Ja.
Und dadurch sind wir gestürzt. Was am Ende wahrscheinlich gar nicht so dramatisch gewesen wäre. Wir wären wahrscheinlich beide aufgestanden, hätten uns einmal geschüttelt.
Ja.
Aber als er wieder aufgestanden ist und seine Beine sortieren wollte, hat er mir dabei halt zweimal mit seinen Hinterbeinen gegen den Kopf getreten. Und ja, das war dann halt K.O.-Schlag. Also ich kann mich zum Glück halt auch an nichts erinnern.
Ja.
Und es war, das muss man wirklich ein ganz, ganz großes Lob aussprechen an den Veranstalter. Es war erstklassige Erstversorgung dort geboten. Es war sofort ja, jemand bei mir, der Erste Hilfe geleistet hat.
Ja.
Auch dann kam unwahrscheinlich schnell der Hubschrauber, hat mich dann ins nahegelegene Krankenhaus geflogen. Genau, also es war halt ja ein Schicksalsschlag, dem man hätte nicht aus dem Weg gehen können. Also wahrscheinlich hätte ich auch über einen Lego-Klotz stolpern können und mir den Kopf am Kamin aufschlagen können.
Ja.
Ich war jetzt wahrscheinlich an dem Tag einfach dafür bestimmt.
Eigentlich keine Situation, wo man sagt, da deutete schon alles darauf hin, dass das in so einer Katastrophe endet, ne? Genau. Eigentlich
überhaupt nicht. Also Wie oft hat man im Leben, wo man sagt, boah, da habe ich aber nochmal Glück gehabt.
Ja.
So, und so eine Situation, ja, da.
Ja. Und dann waren Sie im Krankenhaus und mussten wahrscheinlich wahnsinnig viele Therapien und Reha und um alles wieder.
Genau, ich war dann hier in Bremen auf der Intensivstation, lag dann eine Woche im Koma, im künstlichen Koma. Ich kann mich, wie gesagt, auch an gar nichts erinnern. Also der Unfall ist passiert am 25. August und ich bin dann von Bremen ins BG-Klinikum nach Hamburg-Boberg gekommen, nach 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen. Ja, also wie gesagt, die Erinnerung an einen Unfall oder überhaupt an die Zeit, die tritt erst Anfang Oktober wieder.
Okay.
Also Anfang Oktober ist also mein Gehirn erst wieder scharf gestellt.
Wochen später,
genau,
ja.
Genau. Also die ganze Zeit zwischen 25. August und ich sag mal 5. Oktober, da ist Tabula Rasa. Da kann ich mich an nichts erinnern.
Ja. Und was hat sich seither getan? Also Sie sind ja offensichtlich wieder recht fit.
Ja, zum Glück.
Also. Wie ist die Situation jetzt heute?
Also heute, bin in therapeutischer Behandlung. Also ich mache, ich war jetzt kurz bevor es mit Corona losging, war ich in neuropsychologischer Behandlung, um halt überhaupt das Hirn auch wieder zu trainieren, das Aufmerksamkeit, sowas alles, das ist halt, Gedächtnistraining, all sowas.
Ja.
Und jetzt habe ich um überhaupt auch wieder Ausdauertraining und sowas zu machen. Es ist wirklich, man kann sich das so vorstellen, nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, wie ich es jetzt hatte, und eine Woche Koma, es ist wirklich alles komplett runtergefahren. Also es ist wie ein Computer, den man ausgeschaltet hat und den man wieder neu startet. Und zum Glück, also Dinge, die ich schon mal beherrscht habe, die muss man halt nur wieder ein bisschen auffrischen.
Okay.
Aber auch das muss man halt wieder machen. Also es war wirklich zu Anfang das Gefühl, wenn ich irgendwas gemacht habe, war das erstmal fast verkehrt herum. Also das habe ich Dinge, die ich vorher mit rechts gemacht habe, sage ich jetzt nur mal übertrieben, die habe ich dann eher mit links angefasst. Also war echt alles so ein bisschen fehlgekoppelt.
Die Verknüpfungen waren noch nicht wieder so richtig hergestellt dann wahrscheinlich. Ne?
Genau. Und das hat sich aber zu meinem großen Glück halt alles wieder in die so eingerenkt, dass es halt wieder dahin hingehört, wo es halt hingehört.
Ja. Und Sie reiten wieder.
Genau, ich reite wieder, genau. Ich versuche immer, meine 2 Pferde zu reiten, wenn halt Ruhe im Stall ist, keine Nebengeräusche sind, keine großen äußeren Einflüsse sind, das Ganze in Ruhe zu machen. Dann kann ich mich nur darauf konzentrieren und das klappt auch wunderbar. Ich bin jetzt auch zu Hause schon Parcours wieder gesprungen. Mhm. Das klappt auch alles super. Dann das eine Pferd, der 8-jährige Hannoveraner Stanford. Den hat mein Mann jetzt in den turniermäßigen Britt bekommen.
Ja.
Der Genau, und das andere Pferd, was ich reite, das ist der Champagner, ist ein Chaco Blue Nachkomme. Und den hat mein Schwager Martin im Bett und stellt ihn auf Turnieren großartig vor, genau.
Und das Pferd, mit dem Sie den Unfall hatten, ist das auch noch hier?
Das Pferd, das war ein Verkaufspferd.
Ja.
Und der ist inzwischen, ist der auch verkauft.
Okay. Genau. Ich wollte, es wäre sonst die Frage, wie Ihr Verhältnis jetzt zu diesem
ja,
Pferd.
Ja, also den habe ich nach dem Unfall natürlich auch noch gesehen. Der war halt auch nicht sofort verkauft. Mhm. Also da war der halt auch erst noch bei uns im Stall. Und das ist, also das war auch ein Pferd, was mir sehr am Herzen lag. Und es ist ein ganz, ganz sympathisches Pferd gewesen.
Ja.
Und für mich war es da auch besonders wichtig, dass der auch in ganz gute Hände kommt. Weil für den war das ja genauso ein Schockerlebnis wie für mich. Und
es war ja auch nicht absichtlich irgendwie von ihm
überhaupt
aus
nicht.
Böser,
überhaupt nicht.
Bösartigkeit
Nein.
Also das, oder irgendwas.
Das ist wirklich ein Pferd, was überhaupt keinen bösen Charakter hat, weil der wirklich super gutmütig ist.
Und was hat der Unfall in der Familie und dem Betrieb für eine Veränderung gebracht?
Also ich persönlich gehe natürlich, muss über alles, was ich tue, muss ich extrem nachdenken, mir viele Gedanken machen. Alles, was, ja, also zu reiten, mit den Kindern umzugehen, das ist halt, das habe ich schon so oft in meinem Leben gemacht, das ist automatisiert, das klappt auch. Also das ist für mich das, auch meine Kinder sind das Allerwichtigste für mich.
Ja.
Die stehen an allererster Stelle und klar reite ich auch gerne und ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich auch mal wieder Turnier reite, aber das Wichtigste sind halt meine Kinder, dass ich für die da bin.
Mhm.
Die stehen erstmal an erster Stelle und aber ich kann mir es schon gut vorstellen, also wenn ich jetzt zurück überlege oder zurückblicke, wie schnell es vorangeht in meiner Genesung. Also ich sag mal, Weihnachten habe ich gedacht, naja, im halben Jahr, das ist, da geht es ja doch blendend. Da konnte mein Hirn das noch gar nicht begreifen, dass es noch ein verdammt langer Weg ist, bis man wirklich wieder bei 100% ist.
Ja.
Also das war, zu Anfang konnte ich das überhaupt nicht verstehen, dass man mir nicht sagen konnte, wann ich wieder ganz gesund bin. Also das muss man mir auch sagen können. Aber das ist halt nicht ein Beinbruch oder ein Armbruch, wo man sagen kann, so nach 8 Wochen, da
ist der Knochen
du, ne,
wieder zusammengewachsen.
Da, genau.
Ja.
Genau,
da kommt der Gips ab und dann ist wieder alles gut.
Genau,
ne?
Ja.
Ja. Und was glauben Sie, wie die Kinder werden die hier in die Fußstapfen ihres Vaters und von Ihnen treten? Oder?
Ja, also unsere beiden Jungs.
Man hört sie hier im Hintergrund.
Genau. Unsere beiden Jungs, also der Kleine, der hat schon ein bisschen Lust, auch mal mitzureiten. Der sitzt auch mal gerne mit vorne drauf. Der Große, der hat so ein bisschen mehr das Herz am rechten oder linken Fuß. Der spielt sehr gerne Fußball. Aber auch der, sag ich mal, da ist es mir halt wichtig, also sie müssen nicht reiten, aber sie dürfen halt keine Angst davor haben.
Ja.
Eine große Portion Respekt, das habe ich immer versucht, jedem zu vermitteln. Man darf halt nur mit dem Umgang mit dem Pferd halt keine Angst haben. Und, das schaffe ich, glaube ich, oder haben wir, glaube ich, geschafft, auch unseren Kindern ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Und die fahren auch gerne mit uns zu den Turnieren und da treffen sie natürlich auch andere Kinder und können dort toll spielen. Und sie sollten nachher beherrschen können, wie man ein Pferd, ich sag mal, im Schritt, Trab, Galopp reitet und wieder anhält. Also das dürfen
sattelfest müssen sie schon sein.
Ein bisschen sattelfest sollten sie sein. Aber nur so viel, wie sie Lust haben. Also da ist überhaupt kein Druck dahinter.
Ja.
Und, und wenn sie vielleicht irgendwann das für sich entdecken, dass es doch toll ist, dann werden wir es hundertprozentig auch fördern und unterstützen. Aber wir sagen jetzt nicht, boah, jetzt du musst jetzt hier, aber komm, jetzt sieh zu, dass du deine Reithose anhast und jetzt heute musst du reiten. Das, so sehen wir das nicht.
Okay, super, vielen Dank, dann sind wir schon fertig.
Super.
Hallo Herr und Frau Forkart, vielen Dank, dass auch Sie Zeit für mich haben. Gut, fangen wir doch gleich mal an. Wann und wie haben Sie den Betrieb gegründet? Wie ist es dazu gekommen?
Wir waren seit 1967, sind wir hier in Oberneuland und haben damals geheiratet hier in der Kirche, mit Reitern natürlich auch. Ne?
Mit Kutsche noch.
Mit Kutsche, mit allem, wie das früher so war.
Und dann haben Sie dieses Land,
und dann
haben hier...
Nee, dann sind wir nach Oberneuland gezogen damals, haben Sie gleich geheiratet und sind da auf dem Hof auf der Heide, hieß das.
Ja.
Da war ein Hof, das ist inzwischen aber auch alles abgerissen. Da haben wir 15 Jahre gewohnt. Ne?
War ich Angestellter?
Da war mein Mann angestellt.
Reitlehrer.
Okay.
Und dann war es so, dass wir eigentlich immer gesagt haben, wir müssen uns irgendwann mal selbstständig machen. Und dann haben wir hier 1981 diesen Stall hier erbaut.
Und damals als Pensions- und Zuchtstall?
Ja, wir hatten erst nur 35 Boxen, aber mein Mann war ja Gott sei Dank gelernter Landwirt, deswegen durften wir hier bauen.
Außenbereich.
Ja, ich stimmt, Außenbereich.
Ja, sonst hätten wir gar keine Genehmigung gestartet.
Und haben Sie damals schon den Plan gehabt oder gedacht, dass sich das so entwickelt und so groß wird, wie es jetzt ist?
Ganz so groß haben wir nicht gedacht, aber da jetzt unsere Kinder ja auch noch relativ klein waren. Und unser erster Sohn hat Medizin studiert, ist also Facharzt für innere Medizin geworden.
Da haben Sie schon gedacht, dass er nichts mit der...
Ja, aber der hat immer mitgearbeitet hier. Ja. Der hat auch gemauert, der kann alles. Mauern, Scheune bauen, alles mögliche hat der mitgemacht. Alle haben mit angepackt.
Okay.
Und dann haben wir das erst dieses Haus erstellt. Und Hergen war ja gerade damals 11 Jahre alt, als wir hierher gingen. Mhm. Und Martin war noch gar nicht geboren. Der ist erst 1983 dann hier geboren, als wir hier nach 2 Jahren total fertig waren. Hier war kein Baum und kein Strauch.
Und mit Hergen hatten wir schon das Gefühl.
Bei Hergen, der war schon 3 Jahre alt und hat schon immer geritten.
Okay. Der könnte das mal machen.
Und da, nun war er 10 und 11, da hat er auch schon sehr gut geritten. Mhm. Und aber wir haben immer Schule, Vorzug, musste immer Vorzug haben. Und habe auch manche Studierenden nicht geritten und gesagt, geht nicht anders. Weil der ging zur Waldorfschule auch, wie alle drei. Mhm. Und die mussten sonntags immer noch zur Schule, also Schule geht vor.
Okay.
Ja, und dann haben wir das hier erstellt, ganz klein erst. Also wir haben uns so manchmal auch keinen Urlaub, nichts gegönnt, weil immer nur hier alles reingesteckt, weil wir einfach so Idealisten waren.
Ja, aber es hat sich ja am Ende gelohnt.
Ja.
Es ist total idyllisch. Und
ja, wir sind froh, dass die Kinder das so erhalten und verbessern und haben Träume, dass es noch besser wird und noch besser wird. Und
wir machen auch also am gleichen Stil eigentlich weiter. Ne?
Ja.
Und dann kam Martin, der war ja erst gar nicht so für Reiterei. Mhm. Der ist ja 11 Jahre jünger als Hergen. Mhm. Und der war gar nicht so für die Reiterei. Der wollte, wir wussten noch nicht, hat Fußball gespielt, ne? Tennis, alles mögliche am Sport.
Alles außer Reiten. Ja.
Und jetzt geht das wunderbar mit denen.
Ja.
Und wenn also mal Familienstreitigkeiten sind, abends bevor wir ins Bett gehen, wird das alles geklärt.
Ja.
Und das ist gut.
Wie würden Sie Ihre Söhne denn beschreiben? Also einzeln.
Einzeln. Jörn war schon immer, mein ältester Sohn war immer der ganz genaue. Mhm. Im Zeichen der Jungfrau geboren. Alles ganz pingelig, ganz genau. Früher nicht alles ganz so schnell.
Nur gelesen.
Und war das lesende Wandel, also das wandelnde Lesebuch.
Okay.
Kann man das so bezeichnen.
Ja.
Und ist immer der ruhigere gewesen und der ausgleichende.
Okay.
Wenn mal was ist, dann wird heute noch, muss Jörn immer noch sein Urteil abgeben. Also die halten alle drei toll zusammen.
Wie groß ist der Altersunterschied zwischen Jörn und
6 Jahre.
Martin? Mit Martin, dann sind, ist 16 es ja ein
Jahre.
Sehr großer Unterschied.
Ja, 16 Jahre zu Martin. Mhm. Und das Gute war, als Martin geboren wurde, hat Jörn die Krippe gebaut, eine Wiege gebaut für Martin. Mhm. Und Hergen hat Handschuhe gestrickt und kleine Socken.
Also auch Handarbeiten sind hier...
Ja, das kam auch
alles gelernt.
Das haben die alles in der Waldorfschule natürlich erlernt. Ne?
Ja.
Und hat für den Kleinen alles gemacht. Und sie waren auch, der Martin hat gesagt, er hätte 3 Väter in der Schule.
Hat er seine Brüder auch als
Väter angesehen?
Ja, die waren ja alt genug.
Die waren alt genug, die haben ihn auch mit erzogen. Insofern war es für mich auch eine große Erleichterung.
Er war natürlich nicht so ganz einfach zu erziehen.
Martin, das war so freiheitsliebend.
Lebendig war ich.
Der Wildfang.
Ja, Wildfang. Und Hergen war so, das ist immer Martin immer, Jörn immer Verantwortung. Und Hergen war also auch, war sehr klein, musste sich immer so provozieren, war auch wild, kann man sagen, aber so ein Arbeitstier auch. Immer geholfen im Stall schon und Pferde. Einfach Pferde war sein Leben. Es verging kein Tag, wo er nicht geritten ist. Und er galoppierte immer durchs Leben. Meine Eltern haben mir erst mitgewohnt. Mhm. Mein Vater hat mal gesagt, lass den nicht so viel galoppieren. Oder er hat zu ihm gesagt, der hat nachher ein Hüftleiden. Dann hat Hergen gesagt, Opa, ich mache fliegende Wechsel.
Und gibt es Gemeinsamkeiten, was Ihre Söhne alle miteinander verbindet vielleicht?
Also die Liebe zur Familie und auch zu uns Eltern. Mhm. Immer wieder stellen wir das fest.
Auch zu den Eltern, ja.
Ja, und dann ist es so, dass sie selber auch unheimlich zusammenhalten und eben Pferde. Mhm. Mein ältester Sohn reitet ja auch noch so hobbymäßig ein bisschen. Mhm. Und ist immer begleitet seine Töchter, was wir auch schön finden. Ist auch daran immer interessiert, welche Erfolge Marten hat oder welche Erfolge Hergen hat. Mhm. Wenn Hergen auf dem Derby ist, sind sie auch immer mit dabei. Und also es verstehen sich einfach gut. Und was wir noch haben, wir haben ja das ganz große Glück, haben unsere Kinder gehabt, kann ich ruhig erzählen. Das ist hier die Frau Bergmann, mhm. die hier 700 Meter von uns entfernt wohnt, die ich seit 40 Jahren kenne und die eigentlich ganz eng zu unserer Familie auch gehört. Mhm. Deren Mann vor 5 Jahren verstorben ist, aber die fast jeden zweiten Tag hier bei uns auch ist und die gehört dazu.
So ein Mitglied der Familie auch.
Mitglied der Familie inzwischen. Ganz, das hat sich so auch immer so im Laufe der Zeit entwickelt.
Ja.
Die auch für meine Söhne immer gute Pferde besorgt hat oder gekauft hat. Und heute aber ja auch hier mit im Stall eingestiegen ist mhm. und richtig dabei ist. Die ist zurzeit leider nicht da, sonst hätte die auch nochmal hier was dazu gesagt. Ja. Also sie gehört einfach dazu.
Ja, aber das ist doch schön.
Ja, und wenn meine Kinder damals in der Pubertät Ärger hatten mit mir, dann sind sie zu Frau Bergmann gegangen und haben da ihr Herz ausgeschüttet.
Ja.
So war das.
So war das, ne?
Ja, Ihr Sohn hat schon gesagt, dass Sie zwar offiziell das übergeben haben, aber inoffiziell doch noch die Zügel so ein bisschen in der Hand halten.
Ja. Ja.
Aber es ist alles gut so. Aber sie können dir auch mal sagen, wenn du nervst.
Aber das ist ja in der Familie so.
Ja,
das
muss sein, ne? Oder ja, ich sag dann schon mal jetzt, aber, ne?
Aber wir sind uns schon im Allgemeinen auch was.
Ne?
Das ist Ganze, so ob das Heuernte ist, ob das Hengste aussuchen ist oder ob Anreiten. Und wir sind uns an und für sich immer alle einig.
Ja.
Alle einig.
Und Sie haben gesagt, Sie haben 9 Enkelkinder.
Ja.
Also sehen Sie auch den Fortbestand des Hofs, des Betriebs irgendwie gesichert? Sind da?
Ja, das sehe ich
schon. Sehen Sie schon,
ja.
Der Nachwuchs steht schon
das
in den
Startlöchern? Das sehe ich schon.
Ja.
Also Carlotta ist so begeisterte Springreiterin hier. Ist ja auch fast jeden Tag hier. Packt auch mit an. Wenn wir hier aufräumen müssen, hier Emilia auch. Und die ist begeistert, aber du wirst es, glaube ich, keinen Pferdebetrieb machen.
Nein,
die wird ein Studium angehen, nicht? Und die älteste Enkeltochter, die Tochter aus erster Ehe von Herden. Und so ist es einfach alles gut und klein. Und,
also nochmal gesagt, wir haben mit keinem Enkelkind Schwierigkeiten.
Auch mit den Enkelkindern bis jetzt?
Keinem Enkelkind.
Ich übe einmal eins mit denen, wenn die das nicht können. Dann müssen die kommen und dann übe ich einmal eins mit denen. Die kleine Henriette, die ist jetzt, wird 8, ist einmal 5, kann sie jetzt schon perfekt durcheinander. Und da habe ich gesagt, den Rest schaffen wir auch.
Ja,
sind
wunderbar.
Die Tochter von Marten ist das. Ne?
Ja.
Und Friedrich muss immer mit uns lesen üben.
Und das wird mal der
hier anpackt.
Der
kann jede Maschine bedienen. Der fährt einen riesengroßen Traktor. 10 Jahre.
Reitet,
springt schon kleine Parcours. Mhm. Und muss auch schon ein bisschen bremsen, dass nicht
und
zu viel ist.
Mehr wie begeistert.
Und ist wahnsinnig begeistert.
Okay, nicht? Dann sehe ich schon, wenn ich hier in 50 Jahren mal wiederkomme.
Das werden wir nicht mehr miterleben wahrscheinlich. Aber
dann bin ich schon am Ende mal erfahren.
Ja. Gut,
vielen,
gut.
Vielen Dank. Zu guter Letzt, hallo Marten Forkart. Sie sind der Jüngste von 3 Söhnen mit Abstand auch der Jüngste. Wie ist es für Sie gewesen, in dieser Reiterfamilie aufzuwachsen?
Ja, zunächst einmal war das sehr, sehr schön. Ich bin so ein bisschen der Nachkömmling. Meine Brüder waren letztendlich auch immer ein bisschen Vorbilder für mich. Jörn war auch wie ein Vaterersatz, wenn mein Vater viel zu arbeiten hatte, hat mich als kleinen Säugling, so, da habe ich Fotos gesehen, immer rumgetragen und immer auf mich aufgepasst. Und Hergen, auch wenn er 11 Jahre älter war, hat mit mir an der Sandkiste zusammen gespielt. Und ich habe ihn als kleiner Junge dann mit zu den Turnieren begleitet, wo er dann geritten ist. Und haben mich eigentlich immer super versorgt und auf mich aufgepasst und mich auch irgendwie mit durchgezogen.
Okay. Zum Reiten sind Sie allerdings erst später gekommen als Ihre Brüder.
Ja, bei mir war es so, dass ich irgendwie, ist der Funke da erst gar nicht so übergesprungen. Ich hatte immer einen Pony, kann mich glaube ich erinnern, bestimmt auch mit vier, fünf Jahren immer mit auf Pferden gesessen. Da gab es auch Fotos und dann hatte ich auch einen Pony damals von Hergen, noch ein altes Lehrpony und das hat aber nie so richtig Klick gemacht und meine Eltern haben das eigentlich richtig gemacht, jetzt im Nachhinein, die haben mir auch nie Druck gemacht. Mhm. Die haben mich nie dazu irgendwie gezwungen. Das Einzige, was meine Eltern immer gesagt haben, ein bisschen reiten musst du so weit, dass du, sage ich mal, drauf sitzen kannst und lenken kannst und bremsen kannst und dass wir mal ausreiten können und einfach Spaß haben können. So. Mhm. Also ich habe dann mit Fußball mal angefangen und so was Jungs auch gerne machen. Hergen war natürlich immer auch so ein Vorbild. Der war natürlich perfekt. So, und der hat das schon so gemacht hier und dann habe ich mich gar nicht so in der Pflicht auch dazu gesehen und bin eigentlich dann auch mal, glaube ich, mit 8 Jahren mal ein Turnier geritten. Dann weiß ich noch, hat meine Mutter mir eine schöne weiße Reithose angezogen und mein Vater hat mir die Krawatte gebunden und dann sollte das richtig losgehen, sind wir hier auf die Nachbarschaft nach Lilienthal zum Turnier gefahren und meine Eltern haben natürlich nicht damit gerechnet, dass ich ganz schnell Freunde gefunden habe und dann mussten die mich über einen Lautsprecher ausrufen, weil ich war im benachbarten Maisfeld und habe da Verstecken gespielt und wenn man so mit weißen Reitsachen dann, also meine Mutter war sehr amüsiert dann, die hat sich sehr gefreut. Ich habe dann trotzdem noch geritten und weiß gar nicht, wie es war, aber ja. Hat meinen Tag anders geplant, einfach.
Das Reiten hatte nicht die oberste Priorität, ja?
Genau.
Aber, und so gemeinsame Familienausritte, das war schon, also wurde das schon häufiger gemacht?
Das haben wir auch gemacht. Wir sind mal so in die Lüneburger Heide gefahren, haben beim Hof Südermühlen dann mal unsere Pferde mitgenommen. Da war ich aber dann auch schon ein bisschen älter, da war ich schon, sag ich mal so, dass ich auch Turniere geritten bin und sowas. Ne? Oder was wir natürlich auch damals gemacht haben, wir hatten damals auch mehr Jugendliche in meinem Alter. Als ich so 12, 13 war, waren hier so, sag ich mal, auch viele Mädchen in dem Sport natürlich, auch hier aus der näheren Umgebung und die haben dann auch alle ein Pferd hier gehabt. Und dann ist man auch mal so, dass man mal gesagt hat, so mittwochs abends treffen wir uns alle mal und reiten mal aus. So, und dann mein Vater
wegen der Mädchen vor allem.
Ja, wegen der Mädchen, ja. Ja. So. Nein, und richtig, der Funke übergesprungen ist dann eigentlich im Sport mit, ich glaube, 14 oder 15. Da habe ich ein Pferd hier gehabt, das war so ein bisschen... Für Hergen war das zu dem Zeitpunkt nichts, weil der nicht das letzte Vermögen hatte und Hergen auch andere Pferde, sage ich mal, zur Verfügung hatte. Und dieses Pferd war auch ein bisschen schwierig, haben wir letztendlich in Kommission bekommen, um es dann weiter zu veräußern. Und so, dieses Pferd hieß Wispy und dann, da ging es eigentlich mit los, dass ich mal A-Spring geritten bin und da war sofort Erfolg da, sofort A-Spring gewonnen. Mhm. Mit.
Wie alt sind Sie da ungefähr?
Da war ich so 14. Sofort A-Springen gewonnen und dann auch gleich 3 Wochen später irgendwo L-Springen und dann habe ich mich auch dafür interessiert. So, und dann,
dieses Pferd hat so den Schalter
umgelegt. Ja, genau. Das passte einfach so. Der hatte unheimliche Grundeinstellung, unheimliche Grundqualität, vielleicht nicht das letzte Vermögen, aber der hat immer gekämpft. Und da hat man dann schon mal so ein L-Springen mit 5 Sekunden Vorsprung gewonnen. Und dann merkte man auf einmal, Mensch, das macht ja richtig Spaß. Mhm. Weil überall, wo man erfolgreich ist, das macht dann Spaß. Mhm. So, und dann ging das eigentlich richtig los. So, dann war dieses Pferd aber, wie gesagt, was ich eben schon erwähnt habe, vom Vermögen vom Springvermögen nicht so weit ausgestattet, dass man da auch MA und S mitreiten konnte. Und dann kam natürlich gleich Hergen, der auch begeistert war, dass ich, sag ich mal, mich jetzt da so für interessiere und habe ich von Hergen auch nochmal Pferde bekommen und so konnte dann auch, habe dann glaube ich mit 18 mein erstes S-Springen auch bestritten und mit 19 mein erstes S-Springen gewonnen und dann folgten Landesmeisterschaften hier im Bremer Bereich und dann die Landesmeisterschaften durften wir damals noch reiten in Hannover-Bremen. Da war ich auch mal Vierter Und dadurch, dann das ging ganz ruckzuck, so innerhalb von 2,5 Jahren. Dann habe ich Preis der Besten geritten, deutsche Meisterschaften geritten. Da habe ich nie die vorderen Platzierungen irgendwie errungen. Aber ich habe immer, da zählt ja auch noch ein bisschen der Gedanke, Mensch, das mal reiten und dabei sein. So. Das war auch trotzdem dann ein Erfolg.
Und wenn Sie sich jetzt mal so zurückerinnern an Ihre Karriere bisher, was würden Sie sagen, ist Ihr persönlicher, erfolgreichster Moment gewesen?
Ja, das waren zu einem, sage ich mal, diese S-Siege. Weil das ein S-Springen, das zählt unheimlich für einen Reiter, finde ich. So, weil das ist heutzutage, hat sich das auch vielleicht alles ein bisschen, heute hat man viel, viel schneller als junger Mensch die Möglichkeit, ein S-Springen zu gewinnen, weil es ganz andere, der Sport hat sich da verändert. Es gibt U25-Prüfungen, oder viel mehr wird heutzutage für den Nachwuchs gemacht. Children gibt's, es gibt viel mehr S-Springen heutzutage. So, damals war das so, wir mussten, was ich eben schon angesprochen habe, mit 19, 20 mussten wir auch gegen die Senioren schon voll antreten. Da gab es keine Jugendprüfungen direkt. So. Also zum einen diese S-Springen, die haben mich immer so motiviert oder allgemein. Und dann denke ich auch Teilnahme und Teilnehmer am Hamburger Derby, was eigentlich auch aus so einer Idee entstand, weil ich ein Pferd in Beritt bekommen habe. Das war damals der Hengst, Hannoveraner Hengst for Friendship. Den hatte ich 8 Wochen in Beritt und die Besitzerin, Frau Führer, die sagte damals zu mir, Mensch, und der kann auch Derby gehen. Der kann auch Derby gehen. Der hat ganz viel Vermögen, der hat ein Herz wie ein Löwe, der kann Derby gehen. Und dann haben wir das einfach mal probiert hier zu Hause, weil wir da ein klein bisschen so ein Miniatur-Derby-Parcours hier haben, auch mit Wall, und das Pferd hat das echt toll gemacht. Und da haben wir, der war konditionell, war das Pferd schon gut aufgestellt, und da haben wir ein paar Eisspringen vorher geritten und dann sind wir nach Hamburg zum Derby gefahren und haben da den schwersten Parcours der Welt. Ich habe sowas selber ja vorher noch nie geritten, aber wir sind am Sonntag sind wir durchs Ziel galoppiert. Das war schon so eine Sache, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, was man fast sagen kann, dass auch eine kleine Sucht dazu entstanden ist irgendwo.
Dass Sie jetzt also wieder auf der Suche nach dem richtigen Derby-Pferd fürs nächste Jahr sind.
Ja, ich habe dann noch 3-mal mit 2 verschiedenen oder noch 4-mal Hamburger Derby geritten. Und dann irgendwann war es dann aber auch so, dass man sagt, du, einfach nur um jetzt mitzumachen, ist das auch nicht so, das motiviert auch nicht so richtig. Und da ist es aber dann schon richtig, dass Sie, was Sie eben angesprochen haben, dann man muss da schon wirklich ein richtig passendes Pferd für haben, muss sich richtig gut drauf vorbereiten. Und für uns nationale, regionale Reiter ist dieses Turnier, dieses Hamburger Derby, auf jeden Fall natürlich auch eine Chance, auf so einen Platz mal zu reiten.
Und ja, und auch die Stimmung.
Allgemein diese Stimmung da, das ist einfach, kriegt man eine Gänsehaut. Ne?
Und wenn Sie jetzt nochmal so in Ihre Jugend zurückdenken, da wurden Sie von der Familie auch trainiert, oder? War wahrscheinlich Ihr Vater und Ihr Bruder, der Sie, oder hatten Sie dann externe Trainer, die da...
Also das ist damals immer schon so gewesen, das ist heute auch immer noch so, wenn ich jetzt bei uns auf dem Platz reite, mein Vater reitet ja auch noch 4 Pferde, sage ich mal, oder longiert man ein Pferd nebenbei, der kriegt man immer Unterricht. Also es ist so, und auch Hergen und ich, wir sind ein unheimlich gutes Team. Wir arbeiten zusammen. Er sagt mir ganz viele Sachen.
Es ist wahrscheinlich oft auch zu Schwierigkeiten kommt dann.
Genau, ne? Aber letztendlich, wenn man dann versteht als Reiter, als Sportler, dass es darum geht, den Sport zu verbessern oder sich selber zu verbessern, dann muss man sich das auch anhören. Das machen ganz viele verkehrt, aber das habe ich, glaube ich, über die Jahre habe ich das, glaube ich, verstanden, dass das nur miteinander geht.
Es gab ja mit Sicherheit in Ihrer Karriere auch nicht nur den Weg nach oben. Es gab bestimmt auch ein paar nicht so gute Erfahrungen. Würden Sie die mit uns teilen?
Ja, die gibt's. Gab es nicht nur, die wird es auch immer wieder geben. Immer wenn man denkt, so jetzt habe ich es aber, dann holt einen das wieder ein. dann ist das, kann das ganz schnell an einem Sonntagmittag oder auch schon manchmal an einem Samstagnachmittag, kann das auch schon wieder zu Ende sein. Mhm. Und ich finde, da diese Balance zu halten, dass man irgendwie immer auf so einem Level ist, ich habe nie irgendwie jetzt, sag ich mal, bis jetzt die Erfolge gehabt, die Hergen hat. Aber ich habe irgendwie immer gute Parcours geritten und vielleicht auch nicht, sage ich mal, so die Siegerpferde bis jetzt gehabt. Ausnahmslos damals mal diesen Wispy. Mhm. Aber nie, sage ich mal, die schnellsten Pferde gehabt. Bin vielleicht dadurch auch nicht der schnellste Reiter und auch nicht, wenn du nicht der schnellste Reiter bist, dann ist es auch schwierig, einen Springen zu gewinnen. Mhm. Aber ich habe immer das Glück gehabt, auch dank an meine Familie und auch an Frau Ulrike Bergmann, dass ich immer Pferde hatte oder in der letzten Zeit immer Pferde hatte, die, sage ich mal, einen großen Preis auf CSI 2 Sterne oder national auf 3 Sterne oder auch im Lohe national 4 Sterne, die diesen großen Preis springen können. Mhm. So, und so richtig Niederschläge habe ich eigentlich gar nicht gehabt. Oder ganz ehrlich gesagt, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, weil ich die vielleicht auch ausgeblendet habe.
Können sie so schlimm ja nicht gewesen sein.
Da waren mal, waren auch mal Stürze bei, dass ich mir mal das Schlüsselbein gebrochen habe, aber da war ich auch ein Stehaufmännchen und habe nach 4 Wochen nach der OP oder 5 Wochen nach dem Unfall dann das Hamburger Derby wieder geritten, was ich heute nie wieder machen würde, aber das, damals war das so ein Ehrgeiz und da hat man das einfach mal gemacht.
Ja, aber das ist vielleicht auch eine Art, mit Rückschlägen umzugehen, die einfach nicht anzunehmen und sie dann zu verdrängen. Und dann sind sie einfach nicht mehr Teil der Erinnerung.
Genau. Also man muss diese Rückschläge, die man hat, da darf man sich nicht dran kaputt machen. Die muss man immer wieder verdrängen, will ich nicht sagen. Man muss die schon aufarbeiten, aber dann muss man auch ganz schnell sehen, dass es wieder nach vorne geht.
Und haben Sie also auch nie daran gedacht, aufzuhören oder einen anderen Weg einzuschlagen, eine andere Karriere
aufzuhören zu verfolgen? Bin ich ja noch viel zu jung. Ich bin ja 36.
Nein, aber ich meine aufzuhören und was anderes zu machen.
Nein, sozusagen. Eigentlich nicht. Weil das ist schon mein Ding. Ich habe ganz was anderes gelernt, habe ja keinen Bereiter gelernt, habe nach meinem Abitur Industriekaufmann gelernt und das weiß ich noch genau wie heute. Da war ich dann das habe ich hier bei Coca-Cola gelernt in Bremen. Und da war ich fertig dann, habe mein Zeugnis bekommen und dann bat mich der Abteilungsleiter um ein Gespräch dort und sagte, Mensch, wollen dich eigentlich gerne übernehmen, was stellst du dir vor, könntest du dir vorstellen, nach Berlin zu gehen oder vielleicht wir können das auch organisieren, dass du ein Jahr in die USA gehen kannst, nach Atlanta. Und da habe ich gesagt, ich denke da mal einen Tag drüber nach, aber da war eigentlich, ich wollte ihn nicht enttäuschen, aber da war eigentlich für mich sofort klar, nein, ab nächste Woche gehe ich nach Hause und steige mit in den Betrieb ein.
Okay, also Sie haben da auch nie Angst gehabt, also weil Ihr Bruder ist ja schon viel früher mit eingestiegen und hatte sich ja hier schon, sage ich mal, etabliert und dann zusätzlich noch mit reinzukommen, also Sie hatten nicht das Gefühl, dass da Sie ihm was wegnehmen oder dass da noch irgendwie... Sie haben schon Ihren Platz gesehen da, der
ja, war schon da. Irgendwie. Ja, sicherlich. Gut, das muss man sagen, das ist auch über Jahre gewachsen schon im Vorfeld, dass man einfach so mal die Idee hatte, Mensch, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich schon früher diesen Weg eingeschlagen, sag ich mal, dann hätte ich vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, nochmal diesen elterlichen Betrieb auch zu verlassen und nochmal woanders hinzugehen, was ich auch gerne gemacht hätte. Mhm. Sag ich mal, vielleicht mal ein Jahr zu Paul Schockemühle oder mal ins Ausland gehen und dort mal reiten, sag ich mal, Erfahrungen machen. Aber das, wenn man dann Abitur macht und dann eine Ausbildung macht und die Zeit ist mir, will ich nicht sagen, ist mir nicht weggelaufen, aber dann war ich ruckzuck 21 und dann war der Betrieb auch so, dass ich hier auch gebraucht worden bin. Mhm. Weil der Betrieb ist groß genug. Wir bewirtschaften insgesamt 38 Hektar Grünland und da ist die Ernte mit drin und Stroh. Das machen wir auch alles selber. Mhm. Und das ist auch ja zeitintensiv und ja, aber es ist ja auch eine Sache, die auch Spaß macht. Und das ist auch, was einem Spaß macht letztendlich, das strengt einen auch nicht an, auch wenn es dann ein 24-7-Job ist.
Was würden Sie sagen, wer ist das pferdeverrückteste Mitglied Ihrer Familie? Wer hat das Pferdefieber am meisten?
Also ich glaube, mein Vater. Ich glaube, das ist definitiv mein Vater. Mhm. Und ja, und danach kommen, glaube ich, wir alle.
Alle, die ganze Familie ist infiziert. Aber gut, wahrscheinlich bringt das das einfach mit sich, wenn man so aufwächst. Ich meine, selbst Sie haben ja noch den ältesten Bruder, der nicht im Betrieb hier aktiv ist, aber trotzdem regelmäßig hier ist und reitet und genau. Also den das Pferdefieber an sich auch nicht
nie verlassen hat.
Ja.
Bei Jörn ist es so, der ist auch mal, dann ist er irgendwo auf einem Ärztekongress oder dann ist er auch mal eine Woche im Urlaub oder was und dann kommt er aber nach 3 Wochen hier wieder an und hat Reitstiefel an und habt ihr noch einen für mich, sagt er dann. Ich sage, ja, ich habe noch einen für dich. Und dann ja, setzt er sich eigentlich aufs Pferd und das ist, ich glaube, Reiten ist wie Klavierspielen oder Fahrradfahren. Entweder man hat ein bisschen das Gefühl oder diesen Grundsitz, diese Grundeinstellung dazu und entweder kann man das kann man dann nie verlernen und er kann das einfach so, aber ihn hat das nie so gepackt und Hergen und ich sagen immer, das ist gut, dass er der Einzige der Familie ist, der auch was Vernünftiges macht. Ne?
Ja. Und wie würden Sie das Verhältnis zu Ihren Brüdern so beschreiben?
Sehr, sehr gut. Sehr gut. Also ich kann mit meinen Brüdern über alles sprechen. Vielleicht mit Hergen sogar, weil ich den täglich sehe, habe ich vielleicht sogar ein bisschen das engere Verhältnis. Ohne dass jetzt irgendwie Jörn gegenüber, aber weil wir auf einer Partner sind, wir sind Nachbarn. Wir fahren zusammen ja, zu Turnieren, verbringen ganze Tage miteinander. Und können uns alles sagen, das ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, das ist auch mal, gibt es auch mal Diskussion oder es gibt auch mal in Anführungsstrichen mal einen Streit oder einen Konflikt, aber irgendwie haben wir die gleiche Richtung und in die schlagen wir auch immer wieder ein.
Und also so Rivalität, weil sie ja auch beide im Turniersport sind und Rivalität um Pferde, um Plätze in der Platzierung oder so, gibt es sowas auch?
Hat es eigentlich nie gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat es bei uns nie gegeben, weil jeder hat seinen Part, den er einnimmt. Muss sagen, das sagt Hergen aber auch, dass ich sicherlich auch oft genug zurückgestanden habe, weil er auf eine Art ja auch 11 Jahre älter ist als ich und deswegen haben wir uns eigentlich nie als Rivalen gesehen oder sehen uns bis heute eigentlich nicht als Rivalen, sondern er hat seinen Part, ich habe meinen Part und ich muss aber dazu sagen, Hergen ist auch unheimlich fair und auch kein Egoist. Insofern, dass er sagen würde, oh, den reite ich jetzt aber, weil den kann ich viel besser reiten oder genauso könnte ich auch sagen, Mensch, jetzt bin ich mal dran oder was, du hast ja schon, so, das ist, eigentlich kommt es da nie zu einer Diskussion, dass wir uns da irgendwie, sage ich mal, aus dem Weg gehen müssen oder so, sondern das ist auch dieses Miteinander und ein fairer Umgang miteinander. Und wenn das jetzt mal im Springen ist, dann ist es eigentlich so, ja, der Bessere in dem Moment, der ist dann besser platziert oder gewinnt das Springen oder so.
Aber das ist nicht so, dass wenn Hergen jetzt als erstes startet in der Prüfung und Sie sehen sein Ergebnis und dass Sie dann den Ehrgeiz haben,
ja, besser doch, das zu sein auf jeden Fall. Na klar, auf jeden Fall. Das sehe ich aber ja bei das ist ja immer so, dass man das eigentlich immer versucht. So, aber das ist dann, ja, wenn ich dann zu langsam war oder wenn ich dann einen Fehler hatte, dann kann Hergen ja nichts dafür.
Nee, das ist ja auch.
So nein, aber dass man das auf jeden Fall, na klar, ja. Dass man das doch versucht, ja.
Und jetzt hatte ja Ihre Schwägerin letztes Jahr diesen schlimmen Unfall. Was würden Sie sagen, was hat das für Auswirkungen hier für den Betrieb und die Familie gehabt? Also jetzt abgesehen von den offensichtlichen...
Ja, das... Das war natürlich für uns alle wirklich ein totaler Schock und man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man dann normalerweise denkt man so, jetzt ist sie gestürzt und gut, die ist in guten Händen, ist außer Lebensgefahr und ja, das kommt schon so und dann denkt man wirklich so 14 Tage, vielleicht 3 Wochen Krankenhaus und aber wenn dann sage ich mal, das Zentrum, die Zentrale, also das Hören, wie es jetzt war, traumatisiert ist, dann dauert das einfach unheimlich lange. Und wenn man den Menschen dann von außen beobachtet, so wie Esther, wenn man sie kennt, von außen war da gar nichts zu sehen bei ihr. So, wir haben sie dann, ich habe sie auch im Krankenhaus mit besucht, aber da fehlte irgendwas. So, das war wirklich, war eine ganz komische Situation und hat Hergen natürlich auch in diesem Moment oder in vielen Wochen wirklich grübeln lassen, ob das auch alles wieder wird. Und das hat sich natürlich auf die ganze Familie übertragen. Jetzt wollen wir mal einmal aber tief durchatmen. Es ist ja alles gut gegangen und Esther hat sicherlich noch damit zu arbeiten und ist da aber auch ganz tapfer und es wird auch wirklich von Woche zu Woche ja besser. Aber das war schon für uns so ein Erlebnis, was man sagt so, hey, Moment mal, ein Pferd zu verkaufen oder jetzt ein S zu gewinnen oder allgemein erfolgreich zu sein auf dem Turnier, das ist nicht alles, sondern es ist einfach wichtig, gesund zu sein und auch Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich hier das Glück, dass wir alle zusammen wohnen, dass wir viel Zeit miteinander verbringen können. Auch wenn ich das so sehe, meine Kinder wachsen hier auf, die haben mich eigentlich den ganzen Tag und ich habe auch meine Kinder den ganzen Tag. Wenn andere ins Büro gehen oder, gut, ich bin da normal auf dem Turnier, aber andere sind auf einer Geschäftsreise oder was. Und also das ist schon schön. Und aber das zurückzukommen zu Esthers Unfall, das war schon ein Schock und das hat einem nochmal wieder gezeigt, was eigentlich im Leben zählt.
Und was meinen Sie, was macht Ihre Familie aus?
Was macht uns aus?
Ja.
Ich denke, wir haben einen guten Ruf in der Reitsportszene. Ich glaube, wir sind geradlinig. Das habe ich so von meinem Vater, auch Hergen, habe ich so mitbekommen. Oder das ist mir so eigentlich in die Wiege gelegt worden, dass Ehrlichkeit ehrlich wird am längsten. Ich glaube, wir sind auch dafür bekannt, dass wir fleißig sind, dass wir zielstrebig sind. Und ja, was uns besonders ausmacht, ist, glaube ich, dieser Zusammenhalt in der Familie, dieses füreinander Dasein und ja auch füreinander kämpfen. Und ja.
Alles klar. Vielen Dank. Das war's schon.
Danke sehr.
Boah, Lynn, echt bewegend. Also ich glaube, da kann man nur von lernen, auch was die Lebenseinstellung betrifft. Hut ab, hat mich richtig, richtig ergriffen, dieses Gespräch.
Ja, ich war auch total berührt und ist wirklich eine ganz tolle Familie und die sind so herzlich und offen und haben ihre Freude irgendwie für sich behalten. Echt total toll.
Ja, kann man echt sich eine Scheibe von abschneiden. Ja. Klasse.
Ja, und in 2 Wochen, Ina, haben wir wieder eine kleine Überraschungsfolge.
Genau. Also, wir verraten noch nicht zu viel, aber wir sind wieder da mit einer neuen Folge, mit einer Pferdefamilie, die auch ganz, ganz, ganz spannende Dinge zu erzählen hat und zu berichten hat. Und ich glaube, der eine oder andere von euch wird sie auch kennen.
Ganz genau. Bis dahin. Folgt uns auf Instagram und abonniert unseren Kanal und wir freuen uns wie immer über Feedback und Anregungen von euch.
Und bleibt gesund und eure Pferde auch.
Genau, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.